Als das Neue Testament geschrieben wurde, war die Weltbevölkerung wesentlich kleiner als heute. Was denkt ihr, wie groß die Weltbevölkerung ungefähr war? Und da sind jetzt die natürlich ausgeschlossen, die bereits das Manuskript in Händen haben, weil dort steht es nämlich. Was denkt ihr, wie groß die Weltbevölkerung war zur Zeit, als das Neue Testament geschrieben wurde? Schätzungsweise?
1 Milliarde.
1 Milliarde? Anderes Angebot?
10 Millionen.
Wie viel?
10 Millionen.
10 Millionen? Bisschen Unterschied, 10 Millionen, 1 Milliarde. Noch ein bisschen. Es sind 300 Millionen Menschen, schätzt man. 300 Millionen Menschen lebten auf dieser Erde und bis zum 19. Jahrhundert verdreifachte sich die Weltbevölkerung, also bis zu etwa 1 Milliarde. Erst dann, müsst ihr euch das mal vorstellen. Und dann in den letzten beiden Jahrhunderten, sehen wir hier, den letzten beiden Jahrhunderten ging das explosionsartig hoch, sodass wir bald einmal die 8-Milliarden-Grenze überschreiten. Dieses starke Bevölkerungswachstum führte zu einschneidenden Veränderungen. Wir benötigen mehr Nahrung, mehr Platz, mehr Land, mehr Wasser. Und das bleibt und blieb auch nicht an der Art, wie wir Menschen leben, einfach so, ging an uns so vorüber. Hinzu kommt, dass das Leben durch die Industrialisierung und die rasanten technischen Entwicklungen schneller und hektischer geworden ist. Eine Strecke, für die Paulus Wochen benötigte und er viel Zeit zum Beten, Denken und Reflektieren hatte, überwinden wir heute in wenigen Stunden. Und wenn wir das Ziel erreicht haben, müssen wir dann relativ schnell schon wieder an den nächsten Ort. Also ein halbes Jahr in einem Ort bleiben, wie das Paulus gemacht hat, das ist natürlich für uns undenkbar, außer wir leben dann dort. Auch die Informationsflut, der wir ausgesetzt sind, ist gigantisch. Wir vergessen, wie schnell sich in den letzten Jahren alles entwickelte. Erst seit 1920 verbreitete sich langsam das Radio in der Schweiz. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir am Abend als Familie alle vor das Radio uns gesetzt haben, um ein Hörspiel zu hören. Fernseher gab es noch nicht. Wenigstens in den Haushalten nicht. Das Fernsehen begann seinen Siegeszug in den 1960er Jahren, aber nicht mit einem 24-Stunden-Programm. Die meisten Fernsehstationen strahlten gegen Abend Programme aus. So zum Beispiel das Schweizer Fernsehen am 9. Mai 1960 startete um 19:45 mit der Tagesschau und beendete um 20 Uhr die Sendezeit mit Nachrichten. So war das damals. Heute stehen uns rund um die Uhr unzählige Fernsehprogramme zur Verfügung. Und wir können rund um die Uhr von überall her auf unseren Smartphones Fernsehen oder weiß ich was alles. Früher war das noch so, bei der Weltmeisterschaft, als das Farbfernsehen eingeführt wurde, da hatten die Restaurants, hatten dann Farbfernsehen und dann sind alle dorthin geströmt und haben miteinander diese Weltmeisterschaften angeschaut. Die Telefonie entwickelte sich genauso rasant. Auf einem Fahrzeug in der Taxifirma, bei der ich arbeitete, war ein Funktelefon fest installiert. Also nicht tragbar. Wenn man das hätte tragen müssen, hätte man einen Koffer mitschleppen müssen. Das war verbaut im Auto drin. Und wenn die Funkzentrale nicht besetzt war, dann gingen alle Telefons auf dieses Auto. Ich habe dann manchmal auch dieses Zentralenauto gehabt. Und dann kam das Telefon ins Auto. Das war natürlich Zukunft. Mega Zukunft. Aber die Redezeit war beschränkt auf 3 Minuten. Nachher hat es abgestellt, weil sonst das Netz überlastet gewesen wäre. Heute besitzen viele Leute ein Smartphone. Telefonieren ist dabei nur noch eine Nebensache. Diese Entwicklungen haben unser Leben in den letzten 50 Jahren dramatisch verändert. Wirklich dramatisch. Die Hektik, in der wir leben, ist groß. Die Welt scheint uns weit offen zu stehen. Wir können so viel machen, aber dazu merken wir, reicht ein Leben nicht mehr. Wir müssen viele Leben haben, um das alles auszuschöpfen, was uns zur Verfügung steht. Und so leben viele Menschen mit der latenten Angst, sie könnten etwas scheinbar Wichtiges im Leben verpassen. Und da muss uns das, was Paulus im Epheserbrief schreibt, mit voller Wucht treffen. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Betet auch für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote bin ich in Ketten, dass ich unerschrocken davon rede, wie ich es muss. Wer hat denn heute noch Zeit zum Beten? Und uns muss ja der Atem stocken. Alle Zeit. Mit alle Zeit können wir höchstens noch unsere Smartphones in Verbindung bringen. Jederzeit wollen wir online und erreichbar sein. Eine der ersten Fragen, wenn Leute in ein Hotel kommen, ist, hat es WLAN? Wie heißt der WLAN-Code? Wir sind nonstop bemüht, online zu sein, wo wir sind, alle Zeit. Und wehe, wir haben keinen Empfang, aber alle Zeit beten. Schwierig. Nehmen wir uns trotzdem Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, was Paulus hier im Epheserbrief schreibt. Es ist interessant, dass das Gebet bei der geistlichen Waffenrüstung, die wir im letzten Teil dieser Serie angeschaut haben, nicht explizit erwähnt wird. Weder als Schutzmaßnahme noch als Angriffswaffe. Die einzige Angriffswaffe ist ja das Schwert. Das haben wir letztes Mal gesehen, nehmt das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Gottes Wort, die Bibel, ist das Schwert des Geistes. Da spricht Gott direkt zu uns und nicht das Gebet. Doch nun kommt Paulus umso direkter auf die Wichtigkeit des Gebets zu sprechen. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Nun, eines muss auch Paulus klar gewesen sein, dass wir nicht ununterbrochen mit höchster Konzentration beten können. Das wissen wir alle sofort. Welche Mutter mit kleinen Kindern will nonstop beten können? Wenn sie das behauptet, wird sie zwangsläufig lügen. Das geht nicht. Das wusste auch Paulus. Paulus hätte, wenn er immer konzentriert gebetet hätte, nicht mehr reisen, arbeiten und schreiben können. Ich denke, man würde den Gedanken des Paulus besser treffen, wenn wir übersetzen würden, was meines Erachtens dem griechischen Grundtext mehr entspricht, dass wir bei jeder Gelegenheit beten sollen. Es geht um die Gelegenheiten, die wir zum Beten nutzen sollen. Paulus will damit sagen, dass das Gebet nicht an Zeiten und Orte gebunden ist. Es gab im Judentum wie in anderen Religionen bestimmte Gebetszeiten, so berichtet Lukas in der Apostelgeschichte. Am Sabbat gingen wir vor das Tor an dem Fluss. Wir vermuteten dort eine jüdische Gebetsstätte und fanden sie auch. Die Apostel kannten die Gebetszeiten, sie wussten, wann sie die Gebetsstätte aufsuchen mussten, um dort Gläubige anzutreffen. Genauso wie ihr wusstet, heute Morgen am Epheserplatz wird hier gebetet, ist ein Gottesdienst, wird auf Gott gehört. Dahin gehen wir. Das gab auch unter dem Tag bestimmte Gebetszeiten, die man befolgte. Solche Gebetszeiten sind wichtig und richtig, doch Paulus will hier zeigen, dass das Gebet weder an einen Zeitpunkt noch an einen Ort gebunden ist. Zu jeder Zeit, an jedem Ort können und sollen wir beten, mit Gott ins Gespräch kommen. Der Kontakt zu Gott ist immer und überall möglich. Bei Gott gibt es kein einziges Funkloch auf dieser Erde. Aber nicht eines. Es braucht auch nie WLAN. Wir haben immer eine absolut direkte Verbindung. Es gibt keinen Ort, an dem wir Gott nicht erreichen könnten. Ist das nicht etwas Großartiges? Und im Geist sollen wir beten. Jesus sagt einmal, Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Bedeutet das, dass wir von Herzen beten sollten? Also mit fester Überzeugung und Hingabe? Mein Paulus, das mit im Geist? Nein, die Hingabe und Innigkeit des Gebets betont Paulus, wenn er sagt, wir sollen andauernd bitten und flehen. Das betont die Innigkeit des Gebets. Mit dem Hinweis auf den Geist will Paulus vermutlich in Erinnerung rufen, dass wir einen ganz besonderen Zugang zu Gott haben. Oder anders gesagt, das Gebet der Christen hat eine ganz besondere Qualität. Gebet ist keine Leistung, die wir bringen müssten. Es ist nicht die Frage, ob wir genug gebetet haben, ob wir die richtigen Gebetsrituale einhalten. Christen und Menschen anderer Glaubensgemeinschaften kennen rituelle Gebete und die Gefahr ist dort immer, dass wir um des Betens willen beten. Und wir denken dann, je mehr wir beten, je mehr muss das Gott dann erfüllen. Und dann wird das Gebet instrumentalisiert. Wir meinen Gott mit der Häufigkeit und mit den Ritualen zwingen zu können. Aber das geht nicht so. Paulus will sich von diesen Gebeten, die sozusagen absolviert werden, distanzieren. Denn Gebet ist für ihn kein Ritual, sondern eine Form der Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Und deshalb soll das Gebet im Geist geschehen. Denn dieser Geist ermöglicht uns den Zugang zum Vater. Wie Paulus bereits im zweiten Kapitel des Epheserbriefes sagte, dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Es geht um diesen Zutritt, den er betont. Im Geist heißt, ihr habt Zutritt zum Vater, deshalb solltet ihr im Geist beten und nicht einfach rituell Gebete absolvieren. Beim Geist geht es um den Zutritt, den wir zum Schöpfer haben. Gebet ist kein Leistungssport für besonders fromme und religiöse Menschen. Gebet ist immer auch eine Audienz beim Vater, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Durch diesen Geist sind wir Christen zu einer Familie verbunden. Unabhängig von unserer Herkunft, ob Juden oder Heiden, können wir vor Gott treten. Es gibt diesbezüglich keine Privilegien. Der Geist, egal bei wem er wohnt, öffnet den Zugang zum Vater. Egal woher ich komme, egal was ich arbeite, egal welcher Nationalität ich angehöre. Der Geist öffnet uns den Zutritt zum Vater. Und zu Ende gedacht heißt das, sind wir im Gebet mit allen anderen Christen verbunden. Wir treffen uns sozusagen im Thronsaal Gottes. So leben wir in Gemeinschaft mit allen Christen. Und weil wir eine Familie bilden, sind wir füreinander auch verantwortlich und sollen uns im Gebet unterstützen. Betet bei jeder Gelegenheit und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und flehen für alle Heiligen. Wie wir für alle Christen ganz konkret beten sollen, sagt uns Paulus nicht. Ob wir Namenslisten durchbeten, ob wir für Gruppen, Gemeinden oder Missionare und Missionen beten sollen, das sagt Paulus nicht. Er spricht einfach von den Heiligen, für die wir beten sollen. Orientieren wir uns an dem Gebet von Paulus, an den Gebeten von Paulus, die wir kennen, sehen wir, dass Paulus vorwiegend, könnt ihr ganz Neue Testament, also seine Briefe durchschauen, vorwiegend für das Wachstum und die Reifung der Christen betet. Selten, dass sie gesund werden oder aus dem Gefängnis kommen oder sonst irgendetwas. Es geht ihm immer um die Reifung, um die Festigung im Glauben. Ein Beispiel einer Bitte des Paulus für die Epheser: Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Denn Paulus wusste, wenn das geschieht, wenn die Christen das begreifen, dann bleiben sie auch Jesus treu, wenn es schwierig wird. Weil sie wissen, der Reichtum ist dermaßen groß, der uns von Gott geschenkt ist. Die Gestaltung des Gebetslebens ist uns weitgehend überlassen. Paulus will uns mit der Dringlichkeit des Gebets zeigen, wie Gemeinschaft mit Gott ganz praktisch aussieht, wie wir mit Gott in einer lebendigen Beziehung leben können. Betet bei jeder Gelegenheit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Es würde mich interessieren, und euch vermutlich auch, wie Paulus uns heute schreiben würde. Denn als er diese Zeilen schrieb, konnte er nicht erahnen, in welcher Zeit wir heute leben, welcher Hektik und welchen Anforderungen wir ausgesetzt sind, wie wir in unseren Berufen und Familien gefordert sind. Er konnte sich nicht vorstellen, welche unendlichen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung wir haben und wie wir unsere Smartphones, also unsere ständigen Begleiter auf uns tragen. Was würde Paulus heute wohl schreiben? Würde er vielleicht sagen, wir sollten mit Gott in Verbindung bleiben und ständig auf Empfang sein, so wie wir das mit unseren Smartphones sind? Das wäre ja kein schlechter Vergleich, weil wir sind mit unseren Smartphones immer auf Empfang und brauchen sie nicht. Immer. Und so würde er vielleicht sagen, bleibt doch mit Gott in Kontakt, wie eure Smartphones, immer offen, immer auf Empfang. Immer bereit, ihm etwas zu sagen, von ihm etwas zu hören. Würde er uns vielleicht darauf hinweisen, dass wir keine Angst haben sollten, im Leben etwas zu verpassen? Vielmehr sollten wir darauf achten, dass wir Jesus nicht aus unserem Leben verdrängen? Würde er uns vielleicht sagen, dass manchmal weniger mehr ist und Langeweile zum Leben gehört und wir lernen sollten, zur Ruhe zu kommen? Was Paulus heute auch immer schreiben würde, was er hier sagt, ist für uns eine große Herausforderung. Betet bei jeder Gelegenheit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Nun, der große Apostel Paulus, der mit Vollmachten und großartigen Gaben ausgestattet war und scheinbar unerschrocken durch das Römische Reich reiste, um das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen, bittet nun die Christen, auch für ihn zu beten. Betet auch für mich. Obwohl Paulus, während er den Epheserbrief schrieb, im Gefängnis saß, bat er die Christen nicht darum, dafür zu beten, dass er bald freigelassen würde oder zumindest die Haftbedingungen sich bessern würden. Dafür würden wir vermutlich bitten und beten, was auch nicht falsch wäre. Doch Paulus beschäftigte nicht die Verbesserung seiner Haftbedingungen noch seine Freilassung. Er wollte, dass die Gemeinde für etwas viel Wichtigeres betet. Betet für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Im Gefängnis saß er ja genau wegen dieser Verkündigung. Die Versuchung wäre nun groß gewesen, diese Botschaft etwas zu relativieren und zu sagen, nein Leute, so genau habe ich das ja auch nicht gemeint. Ich finde auch, dass ihr noch ein bisschen recht habt und dass man auch anders in den Himmel kommen kann. Ich habe mich ein bisschen falsch verstanden, ich könnte mich wieder rauslassen. Die Versuchung war groß. Doch Paulus wollte bei der Verkündigung des Evangeliums keine Abstriche machen. Deshalb bat er die Gemeinde, für ihn zu beten, dass er das Geheimnis des Evangeliums weiterhin verkündigt, egal welche Folgen das für ihn nach sich ziehen wird. Er will das Evangelium verkündigen, das ist sein Auftrag, das ist seine Leidenschaft. Das ist Paulus übrigens nicht immer leicht gefallen, das Evangelium zu verkündigen. Oft musste er sich überwinden, wieder neu zu starten, im Wissen, dass er dafür bestraft oder zumindest geschlagen werden könnte. Den Christen in Thessalonik schreibt er: Wie ihr wisst, hatten wir zuvor in Philippi viel ausstehen müssen und waren misshandelt worden. Trotzdem. Also das heißt, wir haben noch nicht gesagt, so, jetzt ist genug, jetzt haben wir schon mal so viele Schläge eingesteckt, jetzt gehe ich in Pension und das sollen jetzt die Jüngeren machen. Ich gehe jetzt nicht mehr. Nein, trotzdem fassen wir im Vertrauen auf unseren Gott den Mut, euch seine gute Nachricht zu verkünden und ließen uns nicht davon abbringen, als es auch bei euch zu harten Auseinandersetzungen kam. Das Geheimnis des Evangeliums muss verkündet werden, egal wie hoch der Preis ist. Die Menschen müssen hören, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für unsere Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen auferstand und dass damit der Tod überwunden ist. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Die Menschen müssen hören, dass sie durch den Glauben an Jesus in den Himmel kommen können. Nicht verloren gehen. Jesus selbst sagt, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Hast du diesen Schritt schon getan? Hast du das Geheimnis des Evangeliums erkannt, Jesus Christus, der für deine Schuld am Kreuz starb? Bist du auf dem Weg mit Jesus? Hast du dieses unvergängliche Leben? Ich kann dir einfach sagen, das ist, wenn es eine wichtige Frage gibt in deinem Leben, ist das eigentlich die aller wichtigste Frage. Habe ich dieses unvergängliche Leben? Denn alles andere, was dir diese Welt bietet, wirst du zurücklassen müssen. Das Einzige, was du mitnehmen kannst, ist dieses unvergängliche Leben. Deshalb ist das die allerwichtigste Frage. Diese Rettung war Paulus so wichtig, dass er bereit war, dafür zu leiden. Es war sein Wunsch, dass viele, viele Menschen gerettet werden. Und deshalb war ihm die Fürbitte der Gemeinde so wichtig. Betet auch für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig, das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich unerschrocken davon rede, wie ich es muss. Wenn der große Apostel Paulus diese Gebetsunterstützung brauchte und sie ihm so wichtig war, dann sind bestimmt auch wir auf Gebetsunterstützung angewiesen. Die Frage, die sich uns vielleicht stellt, ist, ob uns überhaupt wichtig ist, dass das Evangelium verbreitet wird. Wenn es uns wichtig ist und wir uns an der Verkündigung beteiligen, wie auch immer, dann brauchen wir Unterstützung im Gebet. Paulus schrieb den Christen in Philippi, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Was würde uns Paulus wohl heute schreiben? Bestimmt würde er uns zum Gebet ermutigen, denn das Gebet ist der Ausdruck einer intakten Beziehung zu Gott. Das Gebet ist keine Pflichtübung, die wir in verschiedenen Ritualen abarbeiten müssten. Das Gebet, von dem Paulus spricht, geschieht im Geist Gottes. Wir treten mit Gott in Verbindung, wir haben Zutritt zu ihm. Was für ein großes Vorrecht. Und vielleicht ist das für euch hilfreich, einmal im Gebet nicht zu denken, jetzt bete ich, dass ich gebetet habe. Das tun wir auch, dazu auch ich. Aber dass wir nicht, dass wir jetzt beten müssen, sondern dass wir jetzt in Beziehung zu Gott treten. Dass wir online gehen. Und wenn wir das Gebet fertig haben, online bleiben. Paulus würde uns bestimmt ermutigen, alles daran zu setzen, damit wir das Gebet und somit die Gemeinschaft mit Gott nicht vernachlässigen. Den Christen in Rom schrieb er, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und vielleicht würde Paulus uns heute sagen, wenn ihr von den Informationen überflutet werdet, dann haltet durch. Lasst euch nicht ablenken. Und in keinem Fall vom Gebet abbringen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dieses große Vorrecht, dass wir im Geist beten können, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, uns Zugang gibt zu dir, dass unser Gebetsleben nicht ein Absolvieren von Ritualen und Gebetsritten und weiß ich was Formulierungen ist, sondern das Gebet immer Begegnung mit dir ist. Und dass du uns so nahe sein willst, ist ein großartiges Geschenk. Und ich wünschte mir, dass wir das noch mehr zu schätzen lernen. Und ich wünschte mir, dass noch viele Menschen, die das gar nicht kennen, das kennenlernen und entdecken. Dass du neues Leben schaffst, ewiges Leben. Und dass wir in Verbindung mit dir leben können. Amen.